Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Die Predigt heute Morgen kommt aus Johannes 15, die Verse 7 bis 17. Ich lese zu Beginn Gottes lebendiges Wort. Jesus spricht: Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr ihn bitten werdet, in meinem Namen. Das gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Gottes Wort spricht heute Morgen zu uns über etwas, was uns alle zutiefst berührt. Liebe. Alle Menschen sehnen sich nach Liebe. Und im Kern geht es hier um die Frage: Was ist Liebe und wo kann ich wahre Liebe finden? Genau diese Frage beschäftigt die Menschen seit es sie gibt. Und ich meine, schauen wir in das, wo unsere Gesellschaft ihre Träume, ihre Ziele, ihre Ideale festhält. Die Musik, die Kunst, die Filme. Dann sehen wir, es geht die ganze Zeit um die Liebe. Es begegnet uns draußen in der Welt ständig dieses Thema. Und es wird deutlich: Es gibt niemanden, der sich nicht danach sehnt. Aber es wird auch deutlich, es gibt keine wirklichen Antworten in der Welt auf diese Frage. Ja, schauen wir uns die Filme oder die Musik oder was auch immer so umherstreift in der Welt an, stellen wir fest, wir sehen viele Arten von Liebe oder was als Liebe verkauft wird. Aber die meisten davon lassen viele Fragen übrig oder sind nicht besonders befriedigende Antworten auf die Frage nach der Liebe. Eine biblische oder christliche Darstellung von Liebe finden wir eigentlich nie. Also die Frage: Was ist Liebe? Die Bibel sagt uns: Gott ist die Liebe. Okay, unsere Definition von Liebe sollte also nicht, wie uns die Welt klar machen will, bei unseren Gefühlen oder bei irgendwelchen Erlebnissen liegen, sondern bei Gott. Wer liebt, der imitiert Gott. Aber was heißt das? Gott ist die Liebe? Gott ist die Liebe, auch das wieder, ist ein Begriff, der sehr missbraucht wird in der Welt. Gott ist die Liebe heißt nicht, dass Gott eine unpersönliche, unbestimmte Macht der Liebe ist, die alles durchdrängt oder was auch immer man so draußen hören könnte. Gott ist die Liebe heißt, dass er in seinem Wesen nichts anderes kann, als zu lieben. Alles, was Gott tut, ist Liebe. Und andersherum, die Liebe ist wie Gott. Liebe ist gerecht. Liebe ist geduldig. Liebe ist sanft, voller Wahrheit, treu. Tatsächlich, genauso wird uns ja die Liebe von Paulus zum Beispiel im 1. Korintherbrief präsentiert. Das sind Eigenschaften Gottes. Liebe ist wie Gott. Aber was genau ist denn jetzt Liebe? Liebe ist eine Haltung gegenüber jemand anderes. Und zwar eine positive Haltung. Das ist eindeutig. Wenn wir jemanden lieben, dann geht es uns nicht um uns selbst, sondern dann geht es uns um den anderen. Uns ist wichtig, was für die andere Person gut ist. Wir sind bereit, uns selbst aufzugeben, um dieses Gute zu erreichen. Das ist Liebe. Wir können es zusammenfassen mit: Liebe ist freimütige, freiwillige Hingabe. Vollkommene Hingabe. Und genauso definiert es Jesus hier in diesem Abschnitt. Niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben lässt für seine Freunde. Das ist freiwillige und vollständige Hingabe mit allem, was er ist. Und warum ist das so? Warum ist das Liebe? Weil genauso liebt Gott. Gott, der Vater, liebt den Sohn. Und alles, was der Vater tut, dient dazu, den Sohn zu verherrlichen. Und der Sohn liebt den Vater. Und alles, was der Sohn tut, dient dazu, den Vater zu verherrlichen. Und genauso liebt der Geist Vater und Sohn, und Vater und Sohn lieben den Geist. Und sie wirken in dieser Dreieinheit in vollkommener Liebe mit allem, was sie sind und alles, was sie tun. Das ist unser Gott. Und was wir daraus lernen ist, weil unser Gott der Dreieine ist, ist er die Liebe. Wäre Gott nicht drei Personen in einem Gott, wäre er nicht die Liebe. Nur weil Gott Dreiein ist, ist seine Liebe nicht das Gegenteil von Liebe. Das Gegenteil von Liebe ist die Selbstliebe. Dass Gott die Liebe ist, bedeutet aber wieder, und da trügt uns die Welt auch immer wieder, dass Gott die Liebe ist, bedeutet nicht, Gott liebt alles und jeden. Gott liebt vor allem innerhalb der Dreieinigkeit. Was die Menschen betrifft, wissen wir, Gott hasst die Ungerechtigkeit. Und alle Menschen sind ungerecht. Das heißt, dass Gott die Liebe ist, bedeutet keineswegs, dass Gott alle Menschen einfach so liebt. Im Gegenteil, weil alle Menschen ungerecht sind, trifft sie eigentlich Gottes Zorn. Ja, sein Hass. Aber jetzt ist die Botschaft des Christentums, die Botschaft der Bibel, das, was eigentlich nicht sein kann. Gott liebt den Ungerechten. Gott liebt den Sünder. Gott liebt die Menschen. Woran erkennen wir Gottes Liebe zu den Menschen? Gott gibt sich selbst. Er lässt sein Leben für seine Freunde, um uns zu retten. Vollkommene, freimütige Hingabe Gottes zu den Menschen. Und Gott liebt uns nicht irgendwie. Es geht nicht hier nur um eine zweitrangige, andere Art der Liebe. Es gibt nur eine Art der Liebe Gottes und das ist diese dreieinige, vollkommene Liebe. Und Gott liebt den Sünder mit dieser vollkommenen, dreieinigen Liebe. Schaut, was Jesus hier sagt in Vers 9, das ist zentral. Genauso wie mich der Vater liebt, genauso wie der Vater den Sohn liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Die vollkommene Liebe des dreieinen Gottes richtet sich an Menschen. Das ist die Botschaft des Christentums. Diese Botschaft fordert eine Antwort. Und Jesu Worte heute Morgen fordern uns auf dreifache Weise auf zu antworten. Aber diese Aufforderung selbst sind, wo uns der dreieine Gott in seiner Liebe auf ganz besondere Weise begegnet. Wir haben drei Forderungen und drei Begegnungen der Liebe. Und diese Forderungen bilden die Gliederung für die Predigt. Unser Thema lautet, weil die Liebe des dreieinen Gottes dir gilt, darum erstens glaube, zweitens gehorche und drittens bete. Fangen wir vorne an. Weil die Liebe des dreieinen Gottes dir gilt, erstens glaube. Wo finden wir in diesen Versen einen Aufruf zum Glauben? In Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch zuteil werden. Ja? Wenn ihr in meinen Worten, nein, wenn ihr in mir bleibt, weil meine Worte in euch bleiben. Das ist, was Jesus hier sagt. Die Worte bleiben in uns, das bedeutet Glauben. Was sollen wir Jesus glauben? Was sind die Worte Jesu, die in uns bleiben sollen? Zwei Dinge will ich hier betonen. Erstens, glaube Gott, wer er ist. Gott stellt sich uns vor und wir sollten ernst nehmen, wie sich Gott uns vorstellt. Glaube Gott, wer er ist. Das ist eigentlich grundlegend und einfach. Wenn wir irgendwem kennen wollen, wenn wir irgendwem irgendwas glauben wollen, sollten wir ihm zuerst glauben, wer er ist. Das ist selbstverständlich, aber in Bezug auf Gott verdrehen Menschen das häufig. Ja, stellt euch vor, ich würde zu Sebastian gehen und ihm sagen, Thomas, du bist einer der besten Handwerker, die ich kenne. Da würde Sebastian mich angucken und sagen, sicher, dass du die richtige Person gerade vor Augen hast? Und alle anderen würden mich auch angucken. Sebastian, Thomas, was? Das funktioniert überhaupt nicht. Im Zwischenmenschlichen wäre das absurd. Aber genau das ist es, was viele Menschen mit Gott machen. Die gehen zu Gott und sagen, du bist der wunderbare Gott und dir will ich mein Leben geben. Aber was ist der Gott, den sie vor Augen haben? Wie stellt sich Gott uns vor? Als der dreieine Gott. Das ist zentral im Johannesevangelium. Ständig geht es darum, dass Gott der dreieine ist. Ich meine, es geht darum, dass Jesus zu den Menschen kommt und Jesus selbst Gott ist. Und ständig redet Jesus davon, wie er mit dem Vater eins ist. Schauen wir zum Beispiel in Johannes 10, Vers 38. Oder in Kapitel 14 spricht Jesus vom Heiligen Geist und wie der Heilige Geist diese Gemeinschaft von Vater und Sohn ergänzt. Die drei sind eins. Wir bekennen den dreieinen Gott. Wer Gott nicht glaubt, dass er dreiein ist, glaubt nicht an diesen Gott. Und genau das wird ja heutzutage ständig verdreht. Als ich in der Schule war, da gab es ständig alle möglichen ökumenischen Gottesdienste. Jetzt weiß ich das gar nicht so genau, ich bin nicht mehr in der Schule. Aber wie oft musste ich mich mit dieser Frage konfrontiert sehen, dass wir doch alle an denselben Gott glauben. Juden und Muslime und wer auch immer. Das ist falsch. Wer nicht an den dreieinen Gott glaubt, glaubt nicht an Gott. Und die Dreieinigkeit ist da so zentral. Nochmal, Gott ist nur die Liebe, weil er dreiein ist. Muslime glauben nicht an einen liebenden Gott. Jeder, der das sagt, lügt. Gott kann nur die Liebe sein, weil er in der Ewigkeit schon geliebt hat. Alles, was Gott jemals in der gesamten Ewigkeit getan hat, ist Liebe. Aber wen liebt ein ewiger Gott in der Ewigkeit, wenn er nicht dreiein ist? Ein nicht dreieiner Gott kann nicht ewig lieben. Er ist abhängig davon, dass es Geschöpfe gibt, die er lieben kann. Erst weil er geschaffen hat, gibt es etwas, was er lieben kann. Die Muslime glauben nicht an einen liebenden Gott und sie glauben nicht an einen dreieinen Gott. Wir aber wissen, Gott ist die Liebe, weil er ist, wer er ist. Was sagt Gott noch über sich selbst? Gott stellt sich vor als der Dreieine. Gott stellt sich auch vor als der Gerechte und der Heilige. Ja, wir haben ein ganzes Buch davon, wo Gott sich so uns vorstellt. Ganz besonders das Alte Testament. Schauen wir in die 5 Bücher Mose. Da begegnet uns Gott als der Gerechte und der Heilige. Das ist doch die dramatische Geschichte in der Bibel. Der schrecklich gerechte Gott, der den Menschen begegnet. Wisst ihr, Menschen sind vor Gottes Gerechtigkeit wie trockenes Gras vor einem Waldbrand. Das ist so schnell weg und verbrannt. Wer Gott nicht glaubt, dass er vollkommen gerecht und heilig ist und dass diese Gerechtigkeit und Heiligkeit dein Gericht bedeutet, der glaubt Gott nicht, wer er ist. Aber auch das sehen wir schon im Alten Testament ganz ausführlich. Gott schafft Wege, wie wir diese Ungerechtigkeit in uns überwinden können, um seiner Gerechtigkeit zu begegnen. Da kommen zum Beispiel die Reinheitsgebote. Ja, unsere Sünde und Ungerechtigkeit wird als Schmutz, als Dreck bezeichnet, der an uns klebt. Und Gott fordert deswegen die Reinheitsgebote von den Israeliten. Ja, ihr dürft keine Schweine essen zum Beispiel. Oder ihr müsst euch ständig waschen, wenn ihr Gottesdienst feiern wollt. All solche Dinge, um klarzumachen, ihr könnt nur zu mir kommen, wenn ihr vollkommen heilig und rein seid, frei von dieser Schuld, genau wie ich. Und dann gibt er ihnen Opfer. Er stellt ihnen Opfer zur Verfügung, das ausführlich in den 5 Büchern Mose, um all die Schuld, die an den Menschen klebt, all diesen Dreck, der da dran ist, abzuwaschen. Und es gibt dieses ganz eindrückliche Opfer, wo ein Sündenbock, so heißt es, eine Ziege genommen wird, ein Schafbock, nicht eine Ziege, ein Schafbock genommen wird und der Priester legt all die Schuld des Volkes auf diesen Schafbock und dann wird der Schafbock gerichtet anstelle der Menschen. Und so begegnet Gott, der gerechte und heilige Gott, den Menschen. Kehren wir aber zurück zu Jesus. Wie stellt sich Jesus uns vor? Jesus stellt sich uns vor als, nehmen wir den bekanntesten Spruch, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Er ist das Leben. Wer bei ihm ist, der wird leben, auch wenn er stirbt. Er ist die Wahrheit. Ihm können wir vertrauen und nur ihm können wir vertrauen. Es gibt nur eine Wahrheit. Durch ihn können wir Gott und diese Welt verstehen. Er ist der Weg. Niemand kommt zum Vater als nur durch ihn. Nur durch Jesus können wir tatsächlich Versöhnung mit Gott haben. Wer etwas anderes sagt, glaubt an einen anderen Gott. Tatsächlich sehen wir hier jetzt ganz erstaunlich, wie Jesus das, was wir im Alten Testament über Gott wissen, die Gerechtigkeit und Heiligkeit, die nicht zu erreichen ist, wie Jesus uns den Weg dahin auftut. Und das ist das Zweite, was wir Gott glauben sollen. Wir sollen Gott glauben, wer er ist. Als Zweites sollen wir Gott glauben, dass er uns wirklich liebt. Jesus sagt, gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Und woher wissen wir, dass Jesus uns liebt? Er hat es bewiesen. In Johannes 3, Vers 16 sagt er, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Und in unserem Abschnitt heißt es, größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Jesus hat sein Leben gelassen für die Menschen. Für seine Freunde. Nun, wie werden wir seine Freunde? Was gebietet Jesus, damit wir seine Freunde sein können? Zuallererst gebietet Jesus, dass wir an ihn glauben sollen. Johannes 3, Vers 16, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Dann ist sein Tod für dich gewesen als seinen Freund. Du bist Jesu Freund, wenn du glaubst, dass er selbst Gott ist, also wer er ist, und dass er für deine Schuld kommen musste. Wenn du glaubst, dass er das Gericht getragen hast, das du verdient hast. Dass er der einzige Weg zum Vater und zum ewigen Leben ist. Das bedeutet, alle unsere Schuld ist vergeben. Das ist zentral. Du bist Jesu Freund, wenn du glaubst, dass in ihm alle deine Schuld vergeben ist. Weil das ist, was Jesus ist. Wenn du ihm glaubst, dass alle deine Schuld weg ist, dann glaubst du Jesus, wer er ist. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Nun, jetzt ist hier dieser Zusatz, der ganz oft auftaucht in unserem Abschnitt. Bleibt in meiner Liebe. Und Jesus gebietet ja in diesem Abschnitt ausdrücklich noch andere Dinge, außer zu glauben. Ja, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Und so kommen wir zum zweiten Punkt. Weil die Liebe des Dreieinen Gottes dir gilt, erstens glaube, zweitens gehorche. Auch hier will ich wieder das in zwei Unterpunkte aufteilen. Erstens gehorche, weil du Gott glaubst. Und zweitens gehorche, weil du Gott liebst. Gott zu glauben und seine Gebote nicht zu halten, ergibt keinen Sinn. Ganz einfach. Die Bibel schildert uns das ausführlich in dem Jakobusbrief. Dort gebraucht Jakobus das Bild von dem Mann, der in den Spiegel schaut morgens in den Spiegel und alles sieht irgendwie aus, aber anstatt, dass er sein Aussehen richtet, geht er einfach so auf die Arbeit. Das ergibt keinen Sinn. Er hat etwas gesehen, er hat etwas geglaubt und er hat nicht gehandelt. Das ist unmöglich, wenn du es wirklich glaubst. Ein anderes Beispiel habe ich jetzt im Sommer erlebt. Da war ich in den Alpen und dort habe ich einen Bergbauern getroffen. Auf 2000 Meter Höhe hat er so ein paar Wiesen und 15 Kühe und damit füttert er seine Familie durch. Es ist unglaublich cool, weil es so, man schaut nochmal richtig in die Vergangenheit zurück, so wie der da oben lebt. Das ist ganz erstaunlich. Aber ganz zentral für das Überleben da auf den Bergen ist die Heuernte. Weil die ernähren sich dann, also die leben von den Kühen, die sie dann verkaufen und schlachten. Und die Kühe leben von dem Heu. Und das Heu muss also geerntet werden, und das ist ganz wichtig. Wenn im Winter kein Heu da ist, sterben die Kühe. Die Heuernte ist aber eine ganz feine Sache. Ja, man lässt das Gras wachsen im Sommer und dann muss es irgendwann gemäht werden. Dann muss es trocknen für eine Weile. Und dann erst kann es eingesammelt werden und in die Scheune gelagert werden. Wenn noch ein kleines bisschen Feuchtigkeit in dem Heu bleibt, wenn es in die Scheune kommt, können sich Gärungsprozesse bilden und das Heu kann mitten im Winter einfach so Feuer fangen. Also das ist so unglaublich, wie heiß es auch in dieser Scheune ist, selbst wenn das Heu trocken ist, weil das Heu die ganze Zeit am Arbeiten ist. Das heißt, ein kleiner Fehler, so ein kleines bisschen Feuchtigkeit in der Heuernte, kann den gesamten Lebensunterhalt ruinieren. Alles, was er hat, ist dann futsch. Jetzt war ein Bekannter von diesen Bauern auf den Bergen und der war Meteorologe. Also die perfekte Kombination. Und wir waren genau zur Heuernte da. Und jetzt macht der Meteorologe, macht, was Meteorologen machen, er sagt das Wetter voraus. Wenn jetzt der Meteorologe sagt, jetzt scheint für die nächste Woche die ganze Zeit die Sonne, jetzt geh ganz schnell raus, ernte dein Heu, dann wirst du perfektes Heu haben. Und der Bauer sagt, ich glaube dir. Aber er setzt sich jetzt vor seinen Kamin, weil er Angst vor dem Regen hat. Dann ist das Quatsch. Genauso andersrum, wenn der Meteorologe sagt, es wird jetzt für 3 Tage durchregnen, mach bloß keine Heuernte und der Bauer geht raus und fängt an, das Heu abzusäbeln, das ist Quatsch. Das funktioniert nicht. Das ist kein Glaube. Wenn du Gott glaubst, glaubst du auch, dass das, was er für dich vorgesehen hat, gut ist. Du glaubst seinen Worten. Wenn Gott etwas gebietet, dann weißt du, Gott ist gut. Gott ist die Liebe. Gott hat seine Liebe für mich bewiesen, als er für mich gestorben ist. Dann wird das, was er mir gebietet, auch gut sein. Auch Liebe sein. Wer Gott glaubt, der gehorcht. Glaube ohne Werke ist tot, sagt Jakobus. Das zweite ist, gehorche Gott, weil du ihn liebst. Und das fließt aus diesem ersten Punkt. Ja? Wir wissen, Gott ist gut, wir wissen, Gott ist die Liebe und wir wissen, er hat seinen Sohn gesandt, um für uns zu sterben. Wie können wir anders, als auch ihn zu lieben, diesen wunderbaren Gott, der alles bereit ist, für uns zu geben? Wenn wir Gott lieben, dann ist es ganz normal, dass das, was Gott gut findet, auch in unseren Augen gut wird. Dass unsere Ziele seine Ziele werden. Auch das ist völlig normal. Meine Frau ist aus Essen. Sie ist total stolz auf diese Stadt und verteidigt sie mit allem Eifer. Schönste Stadt im Ruhrgebiet. Ich bin nicht aus Essen und habe deswegen einen etwas objektiveren Blick auf diese Stadt. Aber trotzdem empfinde ich eine gewisse Zuneigung. Einfach weil Julia diese Stadt so wichtig ist, denke ich auch positiv über Essen nach. Jetzt, anders als Essen, sind die Dinge, die Gott gut findet, tatsächlich gut. Die Dinge, die Gott schön findet, sind wirklich schön. Was ihm wichtig ist, wird aufgrund unserer Liebe zu unserer Priorität. Es ist völlig normal, wenn wir Gott lieben, dass wir tun, was er sagt. Was gebietet er uns? Dass wir einander lieben, wie er auch uns geliebt hat. Übrigens, auch das hat Gott schon immer gefordert. Das ist keine Neuerung, die Jesus einführt, sondern das war schon immer das Gebot Gottes. Jesus fasst es selbst so zusammen: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Ja, vollständige Hingabe. Und das bedeutet, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das sind beides Zitate aus den 5 Büchern Mose. Jesus sagt, das ist das ganze Gesetz und die Propheten. Diese waren bereits die Zusammenfassung des Alten Testaments. Was lernen wir daraus? Wer im Alten Testament geglaubt hat, hat Gott geliebt. Glaube und Liebe und Gehorsam sind nicht voneinander zu trennen. Und es war schon immer so. Gott forderte auch von den Gläubigen im Alten Testament Glaube, Liebe, Gehorsam. Für alles andere hat er ihnen die Opfer zur Verfügung gestellt. Für uns bedeutet zu glauben, dass wir das Opfer in Jesus bereits empfangen haben. Aller Schmutz ist bereits abgewaschen. Wir müssen keinen Gehorsam leisten, damit wir gerecht vor Gott werden. Die Gerechtigkeit empfangen wir, weil Jesus ist, wer er ist. Und wir empfangen sie, weil wir seine Freunde sind, weil wir ihm glauben, wer er ist. Aber wir können nicht glauben, ohne auch zu tun, was er sagt. Etwas provokant zusammengefasst: Wer glaubt, erfüllt das Gesetz. Das ist wahrer Glaube. Darum sagt Jesus: Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote des Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Hier finden wir den ersten Trost. Jesus hat das ganze Gebot des Vaters gehalten und ist in seiner Liebe geblieben. Jesus hat das Gebot auf mehrfache Weise erfüllt. Zum einen hat er einfach das Gesetz gehalten, wie wir es im Alten Testament finden. Jesus hat sogar die Reinheitsvorschriften gehalten, obwohl an ihm ja gar keine Unreinheit war. Er hat sogar Opfer für sich dargebracht, obwohl er ja gar keine Sünden gemacht hat. Aber er hat das Gesetz auch erfüllt, weil all die Reinheitsgebote, all die Opfer jetzt für uns in Jesus erfüllt sind. Es gibt nichts mehr, was wir abwaschen können. Wir dürfen essen, was wir wollen, weil Jesus uns rein gemacht hat. Wir müssen nicht mehr auf Schwein verzichten. Darum sagt Jesus, als wenn es was anderes wäre: Folgt jetzt meinen Geboten, hier in diesem Abschnitt. Jesus hat uns vom Gebot des Alten Testaments auf diese Weise frei gemacht. Ja, also hier sehen wir den Unterschied zwischen das Gesetz des Alten Testaments und jetzt gibt es Jesus. Jesus hat das alte Gesetz auf gewisse Weise erfüllt. Gleichzeitig gibt er uns das neue Gesetz, seine Gebote, die, wenn wir jetzt genau hinschauen, nichts anderes sind als das, was Gott schon immer gefordert hat. Und darum schauen wir auch auf das Alte Testament, um zu wissen, was Gott von uns fordert. Wenn du glaubst, siehst du das ganze Gesetz, das Alte Testament und das Neue Testament, wie es in Psalm 119 beschrieben ist. In Vers 13: Ich freue mich an dem Weg, den deine Zeugnisse weisen, wie über lauter Reichtümer. Ich will über deine Befehle nachsinnen, auf deine Pfade achten. Ich habe meine Lust an deinen Anweisungen. Dein Wort vergesse ich nicht. Sagt Jesus doch genauso hier: Dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Jesus verspricht uns diese Freude schon alleine als Belohnung, weil das die Realität des Gesetzes Gottes ist. Jetzt gibt Gott uns noch eine weitere Hilfestellung, wo uns die Liebe Gottes unglaublich begegnet. Und das ist in dem Wirken des Geistes. Weil wir stellen uns fest, dass wir immer noch sündigen. Wir laden uns immer noch mit Schmutz voll. Wir schaffen es nicht, tatsächlich zu gehorchen. Und das wirft ja die Frage auf: Ist mein Glaube nicht echt? Ist der Glaube nicht gut genug? Liebe ich Gott nicht wirklich genug? Bin ich tatsächlich Jesus Freund, wenn ich so oft darin scheitere, zu tun, was er sagt? Aber Jesus geht darauf ein. Schaut auf Vers 16. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Jesus hat uns zu seinen Freunden erklärt. Und auch wenn wir jetzt immer wieder scheitern, dafür hat Jesus bezahlt. Und er verspricht uns seinen Geist, der in uns wirkt und uns dahin führt, dass wir Gott immer mehr lieben und ihm gehorchen. Er hat uns dafür bestimmt, dass unsere Frucht bleibt. Und so begegnet uns die Liebe Gottes in diesem Aufruf des Gehorsams. Sei gehorsam, weil der Geist in dir ist und dich in die Liebe des Dreieinen Gottes führt. Gerade hier in unserem Scheitern, gerade hier in unseren Kämpfen begegnet uns die Liebe des Dreieinen Gottes. So, was bedeutet es jetzt, einander zu lieben? Das ist der zentrale Aufruf von Jesus hier. Und ich glaube, damit sollten wir anfangen, vor allen anderen Geboten. Was bedeutet es, einander zu lieben? Wieder hier erzählt uns die Welt etwas völlig anderes. Einander zu lieben bedeutet nicht, alles, was der andere macht, gut zu finden und einander zu ermutigen, in was auch immer für Sünden wir uns gegenseitig reinsteigern wollen. Wir brauchen uns nicht zu verstecken, wenn irgendwelche liberalen Theologen sagen, Liebe heißt doch, dass jeder kommen kann, wie er ist, und deswegen machen wir hier alles, wie es die Welt macht, und alles ist möglich und erlaubt. Liebe ist gerecht und heilig, so wie Gott gerecht und heilig ist. Und Liebe sucht das Beste vom anderen. Gerade darum ermutigen wir uns darin, Gott zu gehorchen, gegenseitig. Wenn wir einander lieben, ermutigen wir uns im Gehorsam zu Gott. Aber was bedeutet Liebe weiter? Es ist so schwer, einander zu lieben, immer wieder. Es bedeutet zuallererst, vor allen Dingen, dass wir einander sehen, verstehen und wahrnehmen. Wie sehr sind wir denn oft in unserem Alltag damit beschäftigt, auf uns selbst zu schauen und zu gucken, was wir brauchen, was uns plagt, was wir für Schwierigkeiten haben, wie stressig der Tag ist, dass wir gar nicht wahrnehmen, wie es dem anderen gegenüber geht. Wir können einander oft gar nicht lieben, weil wir gar nicht wissen, was für den anderen das Beste wäre und wie wir ihn zu diesem Besten unterstützen können. Liebe ist vollkommene, freiwillige Hingabe. Wie können wir uns füreinander hingeben, wenn wir gar nicht vom anderen wissen, wie wir ihm helfen können? Und darum fängt unsere Liebe damit an, dass wir uns mehr miteinander unterhalten und austauschen, unsere Augen öffnen für das, was der andere braucht, und eben weniger auf uns selbst schauen und immer mehr schauen, wie kann ich den anderen helfen, den anderen ermutigen, den anderen erbauen? Was könnte dem anderen helfen, Gott besser zu ehren? Lasst uns anfangen, einander zu lieben, wie Jesus uns geliebt hat, indem wir die Schwäche und die Schuld des anderen mit unserer Liebe zudecken. Der erste Schritt dafür ist, dass wir füreinander beten. Weil das ist das Einfachste tatsächlich, was wir machen können, und das Wirkungsvollste. Aber wir müssen wissen, worüber wir beten sollen. Wieder, wir müssen einander kennen. Aber damit kommen wir auch zum dritten Punkt. Weil dir die Liebe des Dreieinen Gottes gilt. Erstens Glaube, zweitens Liebe und drittens Bete. Und hier kommen wir zu der phänomenalen Verheißung in diesem Abschnitt. Jesus sagt, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Und in Vers 16 wird es wiederholt. Damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr ihn bitten werdet, in meinem Namen. Das ist tatsächlich das, was hier steht. Habt ihr da mal drüber nachgedacht? Dass alles, was man bittet, wahr wird. Völlig absurd. Aber wenn wir drüber nachdenken, ist das doch selbstverständlich. Der allmächtige, dreieine Gott liebt dich. Und er hat diese Liebe bewiesen, indem er seinen Sohn gesandt hat, der für dich gestorben ist. Gott hat bereits bewiesen, dass er bereit ist, alles zu geben. Warum sollte er nicht die kleinen Gebete, die uns tatsächlich oft beschäftigen, auch erhören? Ganz konkret begegnet uns hier die Liebe von Gott, dem Vater, der uns als seine eigenen Kinder versorgt und erhört, über alle Maßen beschenkt. Gut, das Problem ist, wir erleben das ja nicht. Wir erleben nicht, dass alle unsere Gebete erfüllt werden. Was ist also das Problem? Gut, zum einen ist das sehr gut so, dass nicht unsere Gebete erhört werden. Gott erhört nicht alles, worum wir ihn aktuell bitten, weil er uns ja liebt. Ich gebe meiner Tochter ja auch nicht alles, worum sie mich bittet, weil ich sie liebe. Neulich wollte sie gerne das Küchenmesser haben, mit dem ich das Gemüse geschnitten habe. Habe ich ihr nicht gegeben, weil ich sie liebe. Und so hört auch Gott nicht auf alle unsere Gebete. Unser Problem ist, dass wir oft nicht das bitten, was tatsächlich gut ist. Gott liebt uns und darum will er uns das Beste geben. Und ja, wir haben oft nicht den Blick für das, was das Beste ist, wie meine Tochter. Aber das ist oft schmerzhaft für uns. Gerade wenn wir für Dinge beten, die doch so offensichtlich ja auch aus biblischer Sicht doch gut scheinen. Die Bekehrung eines geliebten Menschen zum Beispiel. Jesus sagt hier, alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das wird geschehen. Und er gibt uns zwei Leitlinien als Hilfestellung. Also zum Ersten sagt er, nicht alles, was wir beten werden, wird er tun, sondern alles, was wir bitten werden in seinem Namen, wenn seine Worte in uns bleiben. Also auch Jesus grenzt das hier ein, eben darauf, dass das, was wir beten, auch wirklich das Beste ist, was wir beten können. Und wir sollen jetzt dahin wachsen, dass unser Gebet immer mehr in Jesu Namen sein wird. Und wenn das so ist, wird alles, was wir bitten, geschehen werden. Diese Verheißung steht. Jetzt hilft Jesus uns auf zweifache Weise, da besser hinzukommen. Also das Erste ist, bleibt in meinen Worten. Was sind Jesu Worte? Dass wir einander lieben sollen. Und das heißt, das Erste, wie unsere Gebete immer mehr in Jesu Namen sein werden und immer mehr Erfüllung bekommen, das ist die Verheißung hier, die Gebete werden erfüllt, ist, indem wir füreinander beten. Wir hatten das eben schon. Es ist nicht falsch, für uns selbst zu beten, aber je mehr wir in unserem Gebet auf andere ausgerichtet sind, unser Gebet das Werkzeug ist, um andere zu lieben, desto mehr bleibt unser Gebet in Jesu Worten. Zweitens, damit ihr Frucht bringt und so der Vater verherrlicht wird. Übrigens, auch das ist wieder dasselbe, was Gott schon im Alten Testament immer verheißen hat. Wir haben es in der Lesung gelesen, 3. Mose 26. Da geht es genau darum, was Gott den Israeliten alles schenken wird, wenn sie in seinen Worten bleiben. Die Israeliten haben genau das verheißen bekommen, was wir auch verheißen bekommen haben. Und zwar, wir haben es gelesen, es geht ganz viel darum, dass sie in dem Land Israel leben und da ist ganz viel von Früchten die Rede. Die Weinberge werden voll sein und sie werden die ganze Zeit von all dem Obst essen, was da wächst und so weiter. Sie werden ganz viele tatsächliche Früchte ernten. Und Gott sagt zusätzlich, ich will bei euch wohnen. Ihr sollt mein Volk sein. Jetzt sehen wir hier bei Jesus, dass diese Früchte, die den Israeliten verheißen sind, offensichtlich nicht irdische Früchte sind, Äpfel, die wir vom Baum pflücken und essen, sondern dass es geistliche Früchte sind. Und das sind zum einen die geistlichen Früchte in unserem Leben, dass wir ihn mehr lieben, ihm mehr glauben, ihm mehr gehorchen. Das heißt, wenn wir dafür beten, haben wir schon jetzt eine Garantie, dass es eintreten wird. Weil Jesus uns selbst sagt, das ist es, was ihr beten sollt. Das heißt, wenn wir kämpfen in unserem Leben und verzweifeln, wo ist mein Glaube? Wieso ist er so schwach? Warum komme ich im Gehorsam nicht voran? Dann haben wir hier die Verheißung, bete dafür. Bete, dass du Frucht bringst, weil du bist bestimmt dazu, Frucht zu bringen. Ihr seid dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Darum bete. Aber genauso auch eben, wir beten für andere Menschen. Verzweifelt nicht, haltet daran fest, für die Menschen, für die ihr betet, um die ihr ringt, dass sie nicht verloren gehen. Betet weiter. Ihr seid dazu bestimmt, hinzugehen und Frucht zu bringen. Das ist keine Garantie, dass alle Menschen, für die wir beten, gerettet werden. Es ist eine Garantie dafür, dass wir Frucht bringen und Menschen durch uns gerettet werden. Für alles Weitere müssen wir dem Gott, der bewiesen hat, dass er uns liebt, mit der Liebe des dreieinen Gottes vertrauen, dass er wirklich gut ist und wirklich das Beste vorhat. Darum, weil die Liebe des dreieinen Gottes dir gilt, glaube, gehorche, bete. Der Gott des Friedens aber, der unseren Herrn Jesus aus den Toten heraufgeführt hat, den großen Hirten der Schafe, den großen Hirten der Schafe, der das Blut eines, durch das Blut eines ewigen Bundes, er rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich bete. So großer Gott, unser Vater, bitten wir dich, dass deine Worte in uns bleiben und wir hingehen und Frucht bringen und dass unsere Frucht bleibt. Du siehst, wie sehr wir damit kämpfen, dir zu gehorchen. Wir bitten dich, wirke in uns mächtig durch deinen Geist, dass wir dich von Herzen lieben, mit unserem ganzen Herzen und zurücklassen, was uns daran hindert, dir nachzufolgen und dir zu gehorchen. Wir bitten dich, ja, lass uns diese Freude erleben, die wir in deinem Wort nur finden können, die wir erfahren, wenn wir dir gehorsam sind, weil wir dann dich kennen und mit dir verbunden sind in deiner Liebe. Wir bitten dich, hilf uns, standhaft zu glauben, Auch wenn die Welt uns alles Mögliche über dich erzählt und wir ja immer wieder angegriffen werden und verlockt werden, unseren Glauben vielleicht anzupassen, damit wir nicht so viel Streit haben müssen. Hilf uns, dir zu glauben, wer du bist und was du über dich sagst und es treu zu bezeugen in dieser Welt. Wir bitten dich dafür, weil wir wissen, dass du uns liebst und wir danken dir dafür von Herzen. Und wir bitten dich darum jetzt auch, dass du uns völlig reinwäscht von all unserer Schuld und allem, was uns zurückhält und uns Freude und Gewissheit schenkst an dieser Vergebung, die wir in deinem Sohn empfangen haben. Vater, wir bitten dich auch für all die Menschen, die wir lieben, die nicht an dich glauben, von denen wir wissen, dass sie deine Feinde sind. Wir bitten dich um deine Liebe, dass sie auch zu ihnen kommt, dass du sie zu deinen Freunden machst und sie dazu bestimmt, dass auch sie Frucht bringen. Ach Herr, sei doch gnädig und rette die Verlorenen, so wie du auch uns gerettet hast. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, immer wieder auch ihnen dein Wort zu verkünden und es nicht Liebe nennen, wenn wir nicht zu ihnen sprechen, von dir, von ihrer Verlorenheit und von deiner Rettung. Wir bitten dich da um Weisheit. Wir bitten dich da um Hilfe. Wir bitten dich jetzt für diese Woche, mit allem, was vor uns ist, mit jeder Kleinigkeit, die uns herausfordern kann, dass du uns hilfst, nach deinem Willen zu fragen, deine Worte zu suchen und ihnen zu gehorchen. Herr, wir wollen dich lieben, von ganzem Herzen. Hilf uns. Amen.